Und zu Beginn dieses neuen Jahres möchte ich eigentlich wieder mit einer Auslegungsreihe beginnen, und zwar mit dem ersten Johannesbrief. Und möchte den fortlaufend auslegen, also vom ersten bis zum letzten Vers dieses Briefes. Ein Brief, der uns sicherlich sehr viel für unser persönliches Leben, aber auch für das Leben als Gemeinde zu sagen hat. Ein Brief, der, so hoffe ich, dass das der Herr schenkt, kräftig und mächtig zu uns spricht. Der Johannesbrief gehört ja in die Kategorie der katholischen Briefe. Dies hat jedoch nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Katholisch hat hier einfach die Bedeutung von allgemein. In diese Kategorie gehören auch die Petrusbriefe, die Judas- und Jakobusbriefe. Und die Besonderheit dieser Briefe liegt darin, dass sie die Namen der Schreiber tragen und nicht die Namen der empfangenden Gemeinde. Denn im ganzen Brief finden wir keinen Hinweis auf eine bestimmte Ortsgemeinde. Römerbrief ist beispielsweise ja an die Gemeinde in Rom oder Epheserbrief, Gemeinde in Ephesus und so weiter. Der Johannesbrief entstand in der Zeit Ende 80er, Anfang 90er Jahre im ersten Jahrhundert. Anlass zum Brief gab eine falsche Lehre. Irrlehren, die die Gemeinde bedrohten. Es handelt sich hier also eigentlich um eine Verteidigung des richtigen Glaubens. Es ist im Grunde genommen eine Kampfschrift. Aber es ist eine Verteidigung der besonderen Art, und das soll uns auch hier als Beispiel dienen, auch die Art, den Glauben zu verteidigen, wie wir selber unseren Glauben verteidigen sollen. Johannes beschäftigt sich nicht ausführlich mit der falschen Lehre. Er gibt keine Einführung in die Gedankengebäude der Irrlehrer und der Irrlehre, sondern er formuliert ganz klar die Grundlagen unseres Glaubens. Das ist seine Vorgehensweise. Er geht so vor, wie man jemandem helfen wollte, Falschgeld zu erkennen. Man würde einem solchen Menschen nicht alle Varianten falscher Gelder vorführen und sie einführen in alle Falschgeldmöglichkeiten, sondern möchte ich jemandem helfen, dass er das Falschgeld, falsches Geld erkennen kann und vom Richtigen unterscheiden, dann lerne ich ihn das richtige Geld sehr gut kennen. Dann weise ich ihn auf die Merkmale hin, die für Echtheit bürgen. Dann schule ich ihn darin, dass er tatsächlich weiß, wie das echte Geld aussieht, und wenn er das echte Geld kennt, kann er jedes Falschgeld entlarven. Und so geht hier Johannes vor mit seinem Brief und mit seiner Verteidigung des rechten Glaubens. Er formuliert die echten und wahren Überzeugungen des Glaubens, und er formuliert sie im Wissen um die Irrlehre, und das zeigt sich dann natürlich in der Betonung, die er hineinlegt, und das eine und andere wird uns dann begegnen. Er verliert sich aber nicht in langen Abhandlungen über die falschen Überzeugungen. Die Einleitung des Schreibens zeigt bereits die Richtung dieses Briefes an. Und ich möchte die ersten vier Verse uns lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4, werde aber heute dann schwergewichtig Vers 1 und 2 auslegen und dann das nächste Mal Vers 3 und 4. Aber ich lese die ganzen vier Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, und was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen und was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das Fundament unseres Glaubens, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben, vor allem die ersten beiden Verse. Wir sehen, das ewige Leben wurde fassbar und als zweites das Fassbare wird verkündigt. Ohne sich selber vorzustellen und ohne die Empfänger zu begrüßen, beginnt Johannes mit seinem Schreiben. Also ähnlich wie wir das im Hebräerbrief vorfinden. Obwohl sich Johannes mit Namen nicht vorstellt, erfahren wir eine wichtige Begebenheit in seinem Leben. Johannes hat das Wort des Lebens mit eigenen Augen gesehen. Er hat es gesehen. Das, was von Anfang an war, was von Ewigkeit herkam, das hat er gehört. Das hat er mit seinen Augen gesehen und beobachtet. Und das hat er sogar mit seinen eigenen Händen betastet. Er konnte das greifen, dieses Wort des Lebens. Nun ist er Zeuge davon und verkündet diese geschichtliche Tatsache. Nicht nur er hat dies gesehen, sondern mit ihm viele Zeugen. Deshalb schreibt er in der Mehrzahl, was wir gehört, gesehen, betrachtet und mit unseren Händen betastet haben. Es ist nicht eine Erkenntnis und etwas, das nur Johannes erlebt hat und alle müssen jetzt das nur ihm glauben. Nein, viele haben dieses Wort gesehen. Viele haben dieses Wort des Lebens beobachtet. Viele konnten dieses Wort des Lebens betasten. Das Wort des Lebens ist fassbar, ist greifbar geworden. Es ist in der Geschichte in Raum und Zeit erschienen, sodass man es hören, betrachten und sogar betasten konnte. So wie es auch im Johannesevangelium heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Es ist in die Geschichte hineingekommen, in die Menschheitsgeschichte, in Zeit und Raum. Und Johannes berichtet von diesem Wort des Lebens als einem Ereignis, das nun in der Vergangenheit liegt. Jetzt kann er das nicht mehr beobachten. Jetzt kann er das nicht hören. Jetzt kann er das nicht betasten. Er hatte das gemacht. Er hatte gesehen. Er hatte gehört. Er hatte mit eigenen Händen betastet. Und die, die das gehört und erlebt haben, sind nun Zeugen dieses geschichtlichen Ereignisses. Und was die Apostel machen, wird im zweiten Vers deutlich. Sie bezeugen und verkündigen das ewige Leben, das beim Vater war und ihnen erschienen ist, welches ja nur Jesus Christus selbst sein kann. Und das zeichnet Johannes als Apostel aus, dass er Jesus gesehen hat, dass er Jesus anfassen konnte, dass er nachher Zeugnis geben kann. Ich habe das Wort des Lebens ergriffen. Ich habe es sogar in Händen gehalten. Ich habe es gesehen in Jesus Christus, in dem Menschen Jesus von Nazareth. Und es wurde seine Aufgabe, das zu verkündigen, so wie Jesus seinen Jüngern sagte, als er von ihnen ging: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von dem Zeugen, von dem erzählen, was ihr mit mir erlebt habt und wer ich bin. Johannes ist nun einer dieser Zeugen. Deshalb spricht er von wir, denn es ist nicht nur seine Beobachtung, die er gemacht hat. Viele mit ihm haben dieses Wort des Lebens gesehen. Es war in der Person von Jesus aus Nazareth greifbar, man konnte es anfassen. Diese grundlegende Überzeugung, dass Jesus das ewige Leben in Person ist und dass er sichtbar und greifbar in Zeit und Raum gekommen ist, steht entgegen den Überzeugungen, die in den ersten Gemeinden eindringen wollten und die Gemeinde verwirren wollte. Johannes stellt sich damit gegen die damals falsche Lehre, indem er deutlich macht, dass das Fundament unseres Glaubens nicht in einer inneren Erleuchtung, sondern in der Erkenntnis des Sohnes Gottes ist, welcher in die Welt kam. Also etwas, was von außen auf mich zukommt. Die Rettung liegt außerhalb des Menschen, nicht im Menschen drin, wie auch heute viele Menschen glauben wollen. Übrigens, diese Lehre, die Johannes hier bekämpft, ist eine Lehre, die heute weit verbreitet ist in den Ansätzen und Überzeugungen. Eben, dass der Mensch meint, wenn er sich in sich versenke, das Göttliche finden würde. Oder wenn er genug Meditation betreibt, dem Göttlichen begegnet. Nein! Das Göttliche kommt von außen zum Menschen hin. Und zwar in Jesus Christus. Im Vordergrund steht nicht ein persönliches Erlebnis, sondern die wirkliche Person Jesus von Nazareth, der über diese Welt gegangen ist, der gesprochen hat, den man anfassen konnte und der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und mittels Verkündigung werden wir mit diesem Ereignis konfrontiert und nicht durch meine inneren geistigen oder geistlichen Erfahrungen. Nicht von innen werde ich mit der Rettung konfrontiert, sondern von außen, mittels Verkündigung des Evangeliums, mittels Verkündigung des Sohnes Gottes. Denn im Menschen ist nichts Gutes. Wie sollte er dann in sich Gott entdecken? Es muss an den Menschen herangetragen werden. Von außen kommt das Gute zum Menschen im Sohn Gottes, der in dieser Welt lebte. Und damit lehnt Johannes einen individualistischen Glauben ab, der auf den eigenen inneren Erfahrungen beruht und gar mit besonderen Methoden der Selbstversenkung gefördert werden kann. Das Zeugnis und die Verkündigung dessen, was die Apostel gesehen haben, kann allein Grundlage für das ewige Leben sein. Das Zeugnis und die Verkündigung dessen, was die Apostel gesehen haben, kann allein Grundlage für das ewige Leben sein. Johannes spricht hier davon, dass er das ewige Leben gesehen hat. In der Person Jesus ist das ewige Leben den Menschen erschienen. Hast du dieses ewige Leben? Und dass wir uns nicht falsch verstehen. Ewig ist hier nicht ein Begriff der Quantität, also der Länge des Lebens. Dass man sagen könnte, ja, ich will gar nicht so lange leben, ich bin froh, wenn es mit meinem Tod zu Ende ist. Ewiges Leben ist ein Begriff, und das Ewige ist ein Begriff der Qualität. Denn jeder Mensch wird, nachdem er gestorben ist, wieder auferstehen. Die einen zur Verdammnis, die auch ewig ist, im Sinne von Dauer, und die anderen zum ewigen Leben. So lesen wir im Johannesevangelium: Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ewig lebt jeder von uns. Die Frage ist nur eine Frage der Qualität. Ist es das ewige Leben oder ist es die ewige Verdammnis? Also, hast du dieses ewige Leben? Oder ich könnte auch anders fragen, hast du Jesus, kennst du Jesus? Denn Johannes schreibt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ganz typisch wieder auch hier vom Johannes, im Johannesevangelium. Er macht das an Jesus fest. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben dieses Wort des Lebens ergriffen. Damit meint Johannes nicht irgendeinen Jesus, den wir uns selber ausdenken oder aus unseren inneren Empfindungen entsprungen ist, sondern meint den Jesus, der wirklich auf dieser Erde war, er meint den Jesus, den er selber betastet hatte. Nur wer diesen Jesus hat, der hat auch das ewige Leben. Ohne Jesus gibt es kein wirkliches Leben. Da können wir uns anstrengen, so viel wir wollen. Wir können nur weitersagen, was uns die Apostel gelehrt haben. Den Schritt zu Jesus muss jeder selber tun. Du musst Jesus selber Raum geben in deinem Leben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, nicht irgendwie. Jeder Mensch glaubt ja irgendwie. Jeder Mensch ist religiös. Sondern wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, so wie sich das Gott denkt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann hast du das ewige Leben eben nicht. Obgleich du dich nicht tot fühlst, ist nicht eine Frage des Gefühls oder des Glücklichseins oder Unglücklichseins. Aber die Diagnose vom Wort Gottes her ist klar. In dir kann kein Leben sein, wenn du nicht an Jesus glaubst. Nicht das Leben, das von Gott kommt. Jeder weiß, ob er Jesus in seinem Leben aufgenommen hat oder nicht. Wenn du das nicht weißt, oder du vielleicht sogar sicher bist, dass du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann tu ihn doch so schnell du das kannst. Und gerne bin ich bereit zu helfen und auch aufgrund der Bibel das Evangelium zu erklären. Johannes steht nun als Zeuge da, der Jesus kannte, der verbürgt, dass Jesus gelebt hat. Er bezeugt nun das ewige Leben und er verkündigt das ewige Leben. Er zeigt auch damit den Gemeinden, die im Schussfeld dieser Irrlehren sind, seine Autorität. Wie würden wir uns vorstellen, wenn wir beschreiben wollten, aufgrund von was wir glauben und aufgrund von was wir verkündigen? Wir könnten nicht sagen, dass wir Jesus gesehen oder gar betastet hätten. Niemand von uns hat Jesus gesehen. Niemand von uns hat Jesus je die Hand gegeben. Niemand von uns hat ihn je in irgendwelcher Form berührt. Und Petrus sagt das auch in seinem Brief. Ihn, Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude dann, wenn wir ihm begegnen werden. Ja, wir haben Jesus nicht gesehen. Wir können nicht wie Johannes hinstehen und sagen, wir haben mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben ihn betastet, wir haben ihm zugehört. Worauf beruht dann unser Zeugenbericht? Sind es Erlebnisse, die wir mit Jesus gemacht haben? Das mit diesen Erlebnissen und Erfahrungen ist oft schwierig. Denn Menschen, die nicht an Jesus glauben, machen auch viele Erfahrungen. Sogar Erfahrungen, die ähnlich klingen wie Erzählungen und Berichte über Bekehrung. So habe ich es beispielsweise bei meinem Bruder erlebt, der sein Leben völlig verändert hat. Ich habe das miterlebt. Er ist aber einem Guru nachgelaufen und was er mir erzählt hat, ist eine Geschichte von Befreiung, für ihn eine Geschichte von Erlösung. Und da steht mein Erlebnis gegen sein Erlebnis. So stehen dann schnell Erfahrungen gegen Erfahrungen. Und welche Erfahrung ist nun echt? Und wir stehen dann oft in der Gefahr, dass wir den anderen immer versuchen zu erklären, dass ihre Erfahrung nicht echt sei. Dass wir nur die echte Erfahrung hätten. Aber das überzeugt jemanden nicht, der eine Erfahrung gemacht hat und das wirklich erlebt. Wenn wir ihm weismachen wollen, sie ist nicht echt. Es kann nicht unsere Erfahrung sein. Auch wenn sie echt ist, unser Glaube beruht nicht auf einer persönlichen Erfahrung, sondern auf der geschichtlichen Tatsache, die uns durch die Apostel überliefert wurde. Wenn unser Glaube an der Erfahrung hängt, dann sind wir arm dran, wenn es uns schlecht geht. Dann schwinden auf einmal die Erfahrungen so weg. Und wenn unser Glaube an der Tatsache festgemacht wird, an Jesus von Nazareth, dann kann ich mich halten in den tiefsten Stunden. Im Alten Testament finden wir ein eindrückliches Beispiel, wie das Volk die Erfahrung überbewertete. Jeremia warnte sie und rief sie auf, ihrem Gott, dem Gott Israels, zu dienen und nicht den Göttern, nicht dieser Himmelskönigin. Das Volk wollte aber nicht. Sie hörte nicht auf Jeremia. Und sie sagten ihm Folgendes zur Erklärung. Seit der Zeit aber, sagen sie, da wir es unterlassen haben, der Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer darzubringen, haben wir an allem Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Das war ihre Antwort. Also, Jeremia, unsere Erfahrung sagt, wir wenden uns nicht dem Gott Israels zu, sondern wir beten die Himmelskönigin an und opfern ihr, weil dann geht es uns besser. So ist es, wenn der Glaube auf der Erfahrung aufbaut und dort einzig verankert ist. Unser Glaube beruht nicht auf persönlichen Erfahrungen, und das will Johannes deutlich machen durch den ganzen Brief, und das wird uns immer wieder begegnen. Der Glaube beruht nicht auf persönlichen Erfahrungen, sondern, und diesen müssen wir uns ganz gut einprägen, auf dem Zeugnis und der Lehre der Apostel. Wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir glauben dem Zeugnis und der Verkündigung der Apostel. Ich glaube, dass das, was uns aufgeschrieben und überliefert wurde, die Zeugnisse dieser Menschen, dass die stimmen. Sie haben uns bezeugt, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und dass er wirklich in dieser Welt gelebt hat. Sie bezeugen uns, dass er auch wiederkommen wird. Wie im Alten Testament durch die Propheten, erfahren wir im Neuen Testament durch die Apostel den Willen Gottes. Dieser Gedanke liegt einem Wort im Petrusbrief, 2. Petrus 3, Vers 2 zugrunde, wo es heißt, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Also durch die Apostel ist es euch verkündigt und überliefert worden. Und von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es dann auch, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Es heißt hier interessanterweise nicht, dass sie in der Lehre Jesu blieben, obwohl ich das als gleichbedeutend bezeichnen würde, Lehre Jesu oder Lehre Apostel, oder dass sie im Heiligen Geist blieben, was heute vielleicht eine gängige Formulierung ist, um zu sagen, dass man in Gott bleibt, sondern sie blieben in der Apostellehre. Da bekommen vielleicht sogar einige Angst, wenn sie das Wort Lehre hören, wie soll in einer Lehre bleiben? Aber so überliefert es uns die Schrift. Die Apostellehre ist gleichbedeutend mit der Lehre Christi. Und dieser Zeugendienst, dieser Weg der Vermittlung des Evangeliums, wird übrigens auch im Hebräerbrief aufgezeigt, wo es heißt, Hebräer 2, Vers 3, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung nicht achten, dass seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn, also Jesus, und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Also zum Beispiel Johannes, welcher zu diesen Hörern, zu den ersten Hörern des Herrn gehörte. Unser Glaube beruht also nicht auf unseren persönlichen Erfahrungen, die wir selber oder jemand anders erlebt hat. Unser Glaube beruht auf Augenzeugenberichten.
Wenn wir glauben, so glauben wir dem Zeugnis dieser Menschen und was uns von ihnen und durch sie unter der Leitung des Heiligen Geistes überliefert wurde. Wenn wir aufgrund dieser Berichte an Jesus glauben, dann werden wir mit Jesus bestimmte Erfahrungen machen. Da bin ich der tiefen Überzeugung. Ich habe heute also nicht gesagt, wir machen keine Erfahrungen im Glauben. Aber was ich gesagt habe ist, die Erfahrung ist nicht der Glaube. Und ist nie die Basis unseres Glaubens. Wenn die Erfahrung die Basis unseres Glaubens ist, dann wird der Glaube zerbröckeln. Aber wenn die Tatsache, dass Jesus das Wort des Lebens ist, und die Tatsache, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, und die Tatsache, dass wenn ich an ihn glaube, ich errettet bin, das meine Basis ist, dann mache ich natürlich viele Erfahrungen. Ich könnte euch viele Erfahrungen erzählen, die ich mit Jesus mache. Aber die Erfahrung ist nicht die Grundlage, noch der Beweis für unsere Rettung. Jesus ist die Grundlage für unsere Rettung. Er allein. Die Apostel waren sich übrigens ihrer Aufgabe und Verantwortung und Autorität sehr wohl bewusst. So sagt Paulus den Galatern, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden das anders ist, als was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Also es gibt nichts anderes, als wir euch verkündigt haben. Sogar wenn ich, Paulus, zu euch kommen würde und ich würde euch jetzt auf einmal etwas anderes sagen, auch dann bin ich verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt keinen anderen Christus. Nur dieser Christus, der in die Welt kam, Jesus von Nazareth. Wir haben viele Jesus in unserer Welt, aber nur einer ist der Retter von ihnen. Und auch Johannes warnt in seinem zweiten Brief, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Übrigens, diese Radikalität wird uns noch oft begegnen bei Johannes. Dieses Entweder oder. Und die Thessaloniker werden von Paulus am Schluss seines Briefes ernstlich ermahnt, indem er ihnen sagt, wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Die Apostel waren sich ihrer Autorität bewusst. Sie waren sich bewusst, was für eine Aufgabe sie hatten. Sie waren sich bewusst, dass sie Zeugen waren und dass sie auch die Gemeinden unterweisen. Unser Glaube beruht auf der Lehre der Apostel, die uns Jesus von Nazareth bekannt machen. Diese Lehre finden wir in der Bibel und wir tun gut daran, wenn wir diese Lehre sehr ernst nehmen und nicht davon abweichen. Denken wir nur an die eindringliche Mahnung des Paulus. Johannes spricht auch zu uns als einer der Zeugen. Und was er uns zu sagen hat, fordert von uns höchste Aufmerksamkeit. Wir haben keinen Zeugen mehr heute. Keine Zeugen, die Jesus gesehen haben. Deshalb gibt es auch kein Apostolat mehr. Auch wenn es heute noch kleine und große Kirchen gibt, die für sich die apostolische Autorität beanspruchen wollen, wenn sie die beanspruchen, dann sagen sie, wir sind in der Lage, wie die Apostel zu lehren. Das heißt, wir können Dinge sagen, die über die Schrift hinausgehen und sie sind genauso verbindlich. Ich bin der Überzeugung, dass diese apostolische Autorität mit dem Tod des letzten Augenzeugen verschwunden ist. Unser Auftrag liegt nun darin, wie die erste Gemeinde in Jerusalem in der Apostellehre beständig zu bleiben und nicht davon abzuweichen. Wenn wir uns für dieses neue Jahr einen Vorsatz nehmen wollen, dann ist es sicherlich ein guter Vorsatz, wenn wir sagen, ich möchte in diesem Jahr treu in der Apostellehre bleiben. Ich will Gottes Wort für mein Leben ernst nehmen und beachten, koste es, was es wolle. Ich fasse zusammen. Das Fundament unseres Glaubens. Johannes eröffnet seinen Brief, indem er deutlich macht, wer er ist, mit was für Autorität er spricht und um was es ihm geht. Es geht ihm nicht um eine Idee von Jesus. Es geht ihm nicht um die Idee eines Erlösers, sondern es geht ihm um den wirklich in der Geschichte, in Zeit und Raum erschienene Sohn Gottes, der in Fleisch und Blut erschienen ist als Jesus von Nazareth, und dass er der Retter ist, er allein. Keine innere Erfahrung, sondern die Rettung kommt von außen zu uns Menschen. Die Rettung wird verkündigt. Christus wird verkündigt. Und somit hat er einen Akzent gesetzt für den ganzen Brief. Der Kampf gegen eine Verinnerlichung des Glaubens. Der Kampf gegen einen Erfahrungsglauben von mystischen Erfahrungen ist eröffnet. Unser Glaube beruht nicht auf inneren Erfahrungen, sondern auf der Wirklichkeit und der Realität des Sohnes Gottes, der in Bethlehem geboren ist, in Nazareth aufgewachsen, der im Gebiet Galiläa vorwiegend gewirkt hat und in Jerusalem gekreuzigt wurde, der auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt. Dieser Jesus ist der Retter. Unser Glaube und unsere Hoffnung ist an Jesus von Nazareth gebunden, der in der Geschichte offenbart wurde. Bleiben wir Jesus treu in diesem Jahr. Bleiben wir treu, auch wenn man uns sagen will, es sei nicht so modern, an Jesus festzuhalten, so wie er in der Bibel beschrieben werde. Es sei eine Idee der damaligen Gemeinde gewesen, eine Sicht der Gemeinde, sie hätten Jesus so verstanden. Lassen wir uns nicht beirren. Bleiben wir fest an Jesus, wie er uns durch die Bibel verkündigt wird. Halten wir in aller Demut und Dankbarkeit daran fest, denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen. Wir beten. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du wirklich da gewesen bist. Ich danke dir, dass du nicht nur eine Idee bist von einigen Menschen, sondern dass du in Wirklichkeit in dieser Welt warst, du wurdest gesehen, du hast zu den Menschen gesprochen und man konnte dich sogar anfassen. Und du bist am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben. Mögest du schenken, dass wir wirklich an dir festhalten, entgegen allen anderen Überzeugungen, die uns vielleicht erklären möchten, dass wir nicht so intelligent sind oder dass wir auf einem falschen Weg laufen oder dass wir zu einseitig sind. Wir wollen das gern sein, einseitig, denn du bist der wahre Retter und Erlöser. Und dich wollen wir anbeten und ehren. Und jetzt auch, wenn wir das Abendmahl miteinander einnehmen, wollen wir nur zu dich ehren und wollen bekennen, dass du der wahre Gott bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um uns zu erlösen. Danke, dass unser Glaube in dieser Tatsache fest ist und dass wir nicht von unseren Erfahrungen und Gefühlen abhängig sind. sondern von der Wirklichkeit der Erlösung und Errettung in dir. Amen.